Breaking Web.
Dein Podcast über Erfolge und Misserfolge im Business.
Spannende Karrieregeschichten und einen ehrlichen Blick auf unser Leben als Webdesignerinnen.
Ohne Netz und doppelten Boden.
Mit Steffi Friedl
und Yvonne Hohmann.
Hello again.
Du, ich möchte dich heute noch sehen.
Hallo. Hallo. Ich habe eigentlich auf dein obligatorisches Lachen am Anfang gewartet, aber ich
habe mich so zusammengerissen.
Mein Mikro ist dran.
Sehr gut.
Ich habe auch meine Katze mitgebracht. Das heißt, wenn hier komische Geräusche sind, dann bin das nicht ich.
Ein Schaden.
Das war gerade der Hintern meiner Katze, der am Mikro vorbei ist. Hallo Yvonne.
Hallo.
Wie geht's?
Ich bin müde.
Ja,
also es ist nicht die Frühjahrsmüdigkeit. Ich habe eben im Club schon erzählt, ich habe schräg geträumt heute Nacht.
Wenn man nicht weiß, wovon du sprichst, du erzählst
so,
morgens,
oh Gott,
ich habe eben im Club erzählt.
Nein, natürlich im Webdesign Women's Club, schamlose Werbung, weil geil. Es ging ja darum, dass ganz viele heute geschrieben haben, dass sie müde sind, was vielleicht daran liegen kann, dass es irgendwie gefühlt 18 Grad und Sonne draußen sind und das lieb ich. Also hier sind es 18 Grad.
Das, okay, also, aber ich bin auch müde bei mir nicht. Gestern war richtig sonnig und heute ist richtig diesig. Wir haben vorhin schon gesagt, wo ist die Sonne heute? Vielleicht kommt sie noch raus. Mm. Ich bin die Woche schon ziemlich müde und es geht irgendwie nicht weg.
Okay.
Ja, also ich fühle es sehr heute.
Ja.
Auch sehr müde.
Ich habe schräg geträumt. Ich habe den Fehler gemacht und Netflix angemacht zum Einschlafen, weil ich, obwohl ich sehr spät ins Bett gegangen bin, noch dachte, ich will aber unbedingt noch die Reunion von Love is Blind fertig gucken, weil das Drama darf ich mir nicht entgehen lassen, als wäre es irgendwie weg morgen oder so, ne? Ich hätte es auch heute gucken können. Aber dann bin ich eingeschlafen und die Gespräche, die sich da, das Drama, was da sich aufgebauscht hat, ist so in meine Träume reingekrochen. Das war ganz schräg. Also das Audio, was ich noch im Schlaf, also ich habe das gehört wohl schlafend und habe dann entsprechend dazu sau schräge Sachen geträumt mit Menschen, die so in so Pots gefangen sind. Ach Gott, frag mich nicht.
Das passiert mir gerade mit Podcasts, weil ich nachts, wenn ich nicht schlafen kann, ich weiß, das soll man auch nicht tun, dann höre ich mir einen Podcast an, wo ich weiß, dass sie nicht unbedingt über Mord und Totschlag reden. Und ich baue die Menschen auch meistens in meine Träume ein. ich schlafe dann auch nicht richtig und ich merke dann, dass ich irgendwann wieder aufwache und dann mache ich die Kopfhörer auch wieder raus. Aber manchmal brauche ich das, dann lasse ich mich mit berieseln und höre so Sachen wie die Drinnies und dann schlafe ich ein.
Okay.
Und ich habe, finde es so spannend, ich habe aufgehört, so Trash-Zeugs zu gucken, weil ich es nicht mehr gucken kann.
Echt?
Ich nerv das so sehr. Okay. Ich habe immer so Phasen gehabt, wo ich dann auch mal so Netflix abonniert habe und mir irgendwas angeguckt habe. Oder wie heißt es, RTL Plus läuft, glaube ich, noch so viel. Geht nicht mehr. Oder der Onion Dog, das ist ein YouTuber, der kommentiert und den habe ich immer gerne geguckt.
Der Onion Dog.
Ja, Onion Dog
Dokument. Da darf ich jetzt nicht zuhören, sonst lande ich da wieder.
Der kommentiert, aber auf eine ganz, finde ich, ganz schöne Art und Weise solche Trash-TV. Das macht er nur. Und meistens ist es so, dass ich mir Trash TV nicht im Original angucke, sondern ich gucke mir es an, wie er das kommentiert. Dann ist es so komprimiert zusammen und man kriegt das meiste Drama mit. Aber irgendwie, so im Dezember, habe ich das Sommerhaus der Stars von ihm kommentiert, angeschaut. Und dann habe ich mir echt gedacht, ihr habt doch alle einen Schlag. Ich kann das nicht mehr gucken. Die Leute abgehen und so dieses, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, je lauter man ist und je frecher und beleidigender und auffälliger, desto mehr Aufmerksamkeit kriegen Menschen. Und irgendwie kann es nicht mehr.
Okay. Nee, ich weiß nicht, Love is Blind ist ja noch relativ human.
Ist es das mit diesem komischen Kegel, der da immer was sagt?
Nee, bei Love is Blind sind Leute, die sich, also das ist ein Sozialexperiment, wo Menschen mitmachen,
die in so Kabinen,
die heiraten, weil sie sich basierend auf Gesprächen und ihren inneren Werten und so kennenlernen und nicht Äußerlichkeiten. Die sehen sich dann fahren die zusammen in Urlaub und dann ist die Hochzeit. Und total viele schaffen es halt nicht, Ja. Aber es sind tatsächlich echt süße Paare, die bis heute noch verheiratet sind. Und die sind ultra cute. Also wirklich süß.
Ja, ja, und okay, das habe ich gerne. Nicht. Das, Temptation, Love, ja, aber Island, Blind. So, nee, bei mir ist alles irgendwie ein Sumpf. Aber ja, das habe ich nicht geguckt.
Weil so das Love is Blind, da geht es halt noch so um innere Werte. Also Menschen lieben lernen basierend auf inneren Werten. Du hast natürlich da auch Flitzpiepen und Arschgeigen dabei, aber ich würde jetzt auch, also ich habe auch mal versucht, dieses Too Hot to Handle zu gucken. Ich
das ist das,
zwei
oder?
Folgen, nee. Ja. Nee, Too Hot
mit
to Handle.
Mit dem Kegel.
Da kommen, nee, ich weiß nicht, was du mit dem Kegel hast, aber da kommen die in so eine,
da spricht
so
immer
Villa
so ein Apparat.
Rein. Nee, keine
Ahnung. Da spricht
Ahnung.
Immer ein Apparat zu den nee. Mit, egal.
Was meinst du, oder?
Nein, das ist irgend so eine noch. Too Hot to Island Love Blind Temptation Geschichte.
Schräg.
Lief auf Netflix. Ja. Die lief immer in Amerika und es gibt, glaube ich, England und Brasilien Folgen.
Okay.
Und vor 2-3 Jahren kam die erste deutsche Folge raus mit, da ist so ein Paar hervorgegangen, die dann auch ein Baby gekriegt haben.
Und mein Gott.
Jetzt mittlerweile sind sie getrennt.
Ja.
Also die haben das Baby danach gekriegt. die hatten dann auch so einen zusammengesetzten Namen. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Ich wollte nur sagen, ich kann es nicht mehr schauen.
Okay, also Love is Blind ist nicht Trash-TV. Also ich würde es nicht als Trash-TV bezeichnen.
Das
also zumindest ist so die Vorstufe zu
Blick.
Ätzend. Ja, aber das ist auch irgendwie kacke. Also ich finde bei Love is Blind, was so die Serie ist halt recht ruhig. Also zumindest der Part in den Pots. Und du kriegst halt relativ schnell raus, wer halt da ist für Fernsehfame und wer halt wirklich da ist, um jemanden kennenzulernen. Und dann sind halt so die Gespräche stellenweise echt süß, weil die dann so von sich erzählen und dann auch richtig deep werden, weil sie sich halt nicht sehen, sondern nur die Stimme vom anderen. Und da sind manchmal echt
Hallo.
Schöne Geschichten.
Muss man die schönste Stimme aus.
Da gibt es eine Comedian aus, die lebt in Los Angeles, ist aber eine Deutsche, die heißt Alina Bock.
Die kenne ich,
verarscht.
Oh, ich liebe
ist geil.
Sie.
Ja, und die hat das durch den Kakao gezogen, die hat das so nachgestellt, als wäre sie in den Pots und hat sich selber als männliches Gegenüber in die andere Ecke gezogen. Und dann, ja, guck mal vor dich auf den Tisch, siehst du da was liegen? Oh ja, das sind Snacks, hast du mir Snacks mitgebracht? Ja, ja, und die essen wir jetzt zusammen, voll romantisch. Nein, nein, du musst die essen. Warum? Das sage ich dir gleich, iss so. Die mal. Und der halt so, und du siehst halt, wie sie so. Und das wäre so ich. Ich würde auch total erstmal gucken, ob der irgendwie schräge Essgeräusche hat oder so.
Ja.
Oh, das geht gar nicht. Ja, nee, aber das ich finde das ganz schön irgendwie so. Da
ja,
ist
gut.
Auch ein Pärchen, die haben jetzt das dritte Kind oder das zweite Kind oder so.
Aber ist es.
Er ist halt Opa. Ja.
So, das unsere Verbindung war kurz weg, jetzt sind wir wieder da. Was hattest du gerade erzählt?
Bevor das Internet mich rüde abgeschnitten hat.
Mit dem dritten Kind, ja.
Ja, das süße Paar mit dem zweiten oder dritten Kind jetzt. Und der ist halt so ultra romantisch, aber so richtig verkitscht. Ne? Mhm. So mit, er singt, obwohl er nicht singen kann und macht Gedichte, obwohl er so reim dich oder ich fress dich Gedichte schreibt.
Mhm.
Und sie steht voll drauf. Und die genießt das richtig. Und die sind so ultra süß zusammen. Und die saßen in den Pots und sie hat ihm erzählt, dass sie ein Lied hat, was sie unbedingt auf ihrer Hochzeit hören möchte, wenn sie mal heiratet. Nämlich I Hope You Dance heißt es. Und in dem Moment fängt er voll an zu heulen, weil er meint, das ist das Lied, was seine Mama ihm immer früher vorgesungen hat als Kind. Und dann hatten sie so, oh, das ist ein Zeichen. Und ich so, ja, das ist ein Zeichen. Und dann fiebert man halt so mit. Und dann hat der Idiot sich für eine andere entschieden. Das war ja noch das Drama. Hat sich für eine andere entschieden, hat dann gemerkt, war eine Scheißidee, hat sich dann bei ihr entschuldigt und die sind dann trotzdem noch zusammengekommen und haben geheiratet. Ich find's krass.
Ach.
Und das ist halt so süß, weißt du, oder wenn dann so, die lernen die Familien kennen und dann sind so, dann wird geheult und ich heul ja immer gerne mit, so, ne? Mhm. Und deswegen gucke ich ja auch so gerne Bluey. Weil ich kann bei Bluey, kann ich so gut heulen. Das ist eine Kinderserie aus Australien. Australische Hütehunde, die Healers. Familie Healer. Es gibt wirklich eine Hunderasse, die Healer heißen, aber es ist halt süß, dass die Healer heißen, weil in dem Fall, glaube ich zumindest, bedeutet Healer auch emotional heilen, weil die total gut Kindern beibringen, wie sie Emotionen verarbeiten können. Ich liebe diese Serie, Friedi liebt sie auch, wir bingen die nonstop, weil Friedchen hat ja durch den Autismus so dieses, wenn sie was mag, muss man es immer gucken und ich steige voll drauf ein, weil ich liebe diese so sehr. Und die ist auch witzig. Aber ja, genau. Jetzt noch aufs Hölzchen, vom Hölzchen aufs Stöckchen, auf sonst was. Love is Blind gucke ich immer noch ganz gerne.
Sehr schön.
Nur heute Nacht war es nicht so eine gute Idee.
Nee, das verstehe ich. Und man vor allem, wenn man so die Träume mitverarbeitet und selber dann da dabei ist und, mhm. und sonst was, ne?
Ja.
Hast du denn ein Wort mitgebracht, Yvonne?
Ja. Ich habe ein Wort mitgebracht und zwar Augenblick.
Augenblick?
Ja. Ich kann ein ja auch, Augenblick. Wenn du Bedenkzeit brauchst, erstmal sagen, warum ich es mitgebracht habe. Aber ansonsten warte ich auch gerne.
Ich glaube, du musst sagen, warum du es mitgebracht okay. hast. Beim Kopf macht gerade Augenblick. so ein Vögelchen.
Der Affe mit den Schellen.
Ja, aber erzähl mal.
Ich habe es mitgebracht, weil ich gestern einen schönen Moment mit meiner Tochter hatte, den ich sehr genossen habe. Und dann festgestellt habe, dass wir, also das war dann so der Moment, wo ich dachte, wie krass ist das eigentlich? Weil ich mit der, also wir waren bei der Reittherapie, so. Mhm. Wir waren bei der Reittherapie und Friedekind hat sich getraut zu reiten, weil sie das Pferd nochmal getauscht hat. Weil die Therapeutin nämlich sagte, sie sucht jetzt ein Pferd raus, das meinem Kind hilft, zu lernen, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und ich habe gedacht, so, wie soll das mit dem Pferd gehen? Excuse me. Aber sie hat eins rausgesucht, was ich in die Kategorie verbuche, small, fat, mighty und frech. Also das ist so eine kleine, stoppelige Fressmaschine, also mittlere Größe. Noch nicht ganz Pferd, aber auch schon kein Pony mehr. Heißt Ray. Und Ray ist echt eine freche Sau. Also der ist super süß, aber der knutscht unfassbar gerne, knabbert total gerne an dir rum. Ja, und mhm. entscheidet halt so, ich habe jetzt gerade mal Bock, Gras zu fressen. Ich gehe genau in die andere Richtung. Und Friedi muss dann eben immer Grenzen setzen. Und das kann sie halt nicht so gut. Halt auch aus Angst vor Ausgrenzung im Freundeskreis lässt sie halt viel mit sich machen, was ich nicht so cool finde. Und die Therapeutin sagte, dass wir das gar nicht so thematisieren müssen als Lektion zum Lernen, sondern Ray zeigt dir das einfach. Dass er sie trotzdem gerne mag, auch wenn sie Nein zu ihm sagt. Dass es dann, dass man immer noch gemocht wird, obwohl man eine Grenze setzt und Nein sagt, wo ich dann dachte, so geil, valuable lesson learned auch für mich, ja.
Ja.
Und sie hat sich dann, weil der halt nicht ganz so groß ist, weil vorher das Pferd, was sie vorher hatte, war so ein Kaltblüter, so riesengroß, ne? Da musste ich noch nebenher laufen und Ray ist aber so die Hälfte davon und da hat sie sich halt getraut, alleine zu reiten. Und ich stand dann eben in der Ecke, in der Koppel, in der Sonne. Und die Katze, die dort rumläuft, heißt Heikabu, dieser Name allein schon, ne? Auch so eine Kategorie fett und verschmust. Heikabu hat mich dann adoptiert für die Zeit der Reittherapiestunde und hat, ich saß in der Sonne mit einer dicken Katze, die auf meinem Schoß geschnurrt hat und habe meinem Kind zugeguckt, wie es glücklich ist. Und dieser Augenblick hat gefühlt allein mehr Akku aufgeladen als sämtliche, ich lege mich auf die Couch und schlafe eine halbe Stunde Momente irgendwie, die ich in der letzten Zeit hatte. Und diesen Augenblick, und deswegen habe ich es mitgebracht, habe ich so genossen. Und dann habe ich die Therapeutin gefragt, ob ich ein kurzes Video machen kann und ein Bild, weil meine Mutter das wahrscheinlich genauso feiert wie ich. Und ich genau weiß, dass, weil ich saß ja dann heimlich hinten auf der Koppel, habe so ein paar Tränchen verdrückt, weil ich so glücklich war und habe so voll geflennt. Dachte so, Gott, hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner. Ich sitze da so eine irre Alte auf der Koppel und heult. Aber meine Mutter wollte halt gern sehen, wie es Friedchen da geht und so. Und sie war halt so glücklich, also so gestrahlt und so völlig so im Moment und hat das genossen. Und das ist ja genau das, was die Reittherapie für sie machen soll. Dass sie da glücklich ist und eine Auszeit hat und auch Akkus aufladen kann und halt auch ein bisschen noch was lernt nebenbei. Und dann habe ich die Kamera drauf gehalten und ich habe in dem Moment, in dem ich die Kamera angemacht habe und das, was ich vorher einfach nur im Augenblick angeguckt habe, habe ich dann durch die Linse angeguckt und dachte so, wie krass gedämpft ist dieses Gefühl plötzlich. Und das fand ich krass, weil ich gedacht habe, wenn ich mich so, ne, man macht ja automatisch total viele Fotos und Videos, jetzt nicht nur speziell für Social Media, sondern generell, weil man drauf getrimmt ist mit dem Smartphone, festhalten. Bloß ganz viele Erinnerungen festhalten. Ja. Und stellenweise denke ich mir, geht es so weit, dass man, ich war auch, wo ich zuletzt auf dem Konzert war, habe ich irgendwann gedacht, so warte mal, du guckst das Konzert gerade durch deine Kameralinse, mach halt mal das Handy weg. Ja, und das war so, wo ich dachte, so, wir haben so ein bisschen verlernt, im Augenblick zu sein, ohne das festhalten zu müssen.
Ja.
Und das war eine krasse Erkenntnis, die ich hatte. Und deswegen dachte ich, bringe ich es mit.
Schön.
Also ganz viel Cuteness und ja, so ein bisschen ganz viel philosophischer Tiefgang.
Ja. Glücksmomente Glas.
Ja, sowas von. Ja. Wir waren dann auch direkt bei Rossmann und haben ein Foto von Friedi und Ray, wo sie drauf sitzt und also so ein Peace-Zeichen macht, weil sie das immer macht, wenn ich sie fotografiere neuerdings.
Das ist aber ein Millennium-Move eigentlich, oder?
Ja,
das
schon. Doch
hat sie bestimmt von dir abgeguckt.
Kann tatsächlich sein. Ja, und dann haben wir das Bild ausgedruckt und jetzt steht der Bilderrahmen von ihr und Ray in ihrem Regal am Bett, weil sie den jetzt bei sich haben möchte. Das war sehr schön.
Ach, schön.
Ja, ja.
Ja, ich habe nur gerade, wo du so erzählt hast, gedacht, dass ich in den letzten Monate viele kleine schöne Augenblicke hatte und ich finde es immer schön, wenn man das so feststellt, dass man das gerade hat. Na, so wie du sagtest, du saßt da, die Sonne schien, der Kater auf dem Schoß und du siehst, wie deine Tochter glücklich ist. Wenn man in diesem Moment so begreift, wie gut es einem tut und wie schön dieser Moment ist. Na? Und ich habe zum Beispiel, ich habe mir nie angewöhnt, bei Konzerten Handy zu nehmen.
Krass.
Das habe ich, also es gibt bei mir, es gibt mal so Crowd-Fotos mit Freunden, aber ich habe mir das nicht angewöhnt, weil ich das schon immer irgendwie schade fand. Mhm. Und ich war ja auch früher so eine Konzertgängerin, die dann immer auch vor in der ersten Reihe und ihre Lieblingsbands so hinterhergereist und sowas. Und auch Pogo gemacht hat. Und da war das halt fehl am Platz.
Ja,
und,
die Ärzte.
Zum Beispiel. Und ich bin auch froh, dass das so ist, dass ich das nie angefangen habe. Und ich habe so Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt alles mit dem Handy festhalten. Und also ganz schlimm war es, wo ich viel auf Social Media aktiv war tatsächlich. Dann fängt man ja so an, ah ja, da könnte ich ja dann dazu was posten.
Ja.
Und wo das dann, wo ich dann Pause gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass das wieder nachließen. Man sogar, naja, nee, ich lasse es, ich bin jetzt einfach da.
Ja.
Ja. Apropos Social Media, ich bin wieder auf Social Media bei meinem Design-Account aktiv.
What?
Seit letzter Woche.
Wie ist es so?
Bisher ganz gut. Also ich habe auch so ein bisschen den Austausch gehabt. Ich habe so ein Fazit gezogen und es war für mich ja auch nicht klar, aber ich dachte schon, dass ich mal wieder ein bisschen mehr mache und ich habe einfach Lust, so die Projekte und so zu teilen. Deswegen bin ich gerade wieder ein bisschen aktiv. Aber, oh,
das ist meine Kaffeemaschine.
Deine? Ich dachte schon, bei mir wäre jemand da, die Kaffeemaschine hat. Egal. Nee, auf jeden Fall bin ich da wieder da. Und dann war ich ja am Freitag unterwegs auf einem Termin bei einer Kundin. Mhm. Und da habe ich nämlich direkt alles festgehalten. Habe gedacht, das war schon, so will ich das eigentlich nicht. Aber ich dachte, no, jetzt bin ich mal unterwegs, dann kann ich da auch ein bisschen was teilen.
Ja.
Und ich habe auch direkt gemerkt, was es mit dem Körper macht, wenn man die ganze Zeit dann so Sachen aufnimmt und dann was zusammengeschnitten hat und so. Und das hatte ich halt vorher nicht mehr.
Es ist Stress, oder?
Ja.
Ja. Also ich empfinde da immer Stress und Druck.
Ja.
Also wenn ich wenn ich zu einer Veranstaltung fahre, dann nehme ich die ganz anders wahr. Dann nehme ich die wahr aus der Perspektive, buchstäblich, wo ist eine coole Perspektive zum Film, wo ist ein cooler Hintergrund, was muss ich jetzt festhalten, damit es irgendwie Relevanz hat für Leute, die das angucken, anstatt zu sagen, hat es Relevanz für mich, finde ich es cool, so, weißt du?
Ja, das Schöne war, dass ich habe auch so in letzter Zeit öfter mal meine Kamera wieder mitgenommen, hatte Lust, so kleine Sequenzen zu filmen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also es kam schon intrinsisch, dass ich da Lust hatte. Und auch da kam so die Idee, ich filme das jetzt mit und mache dann da ein kleines Reel.
Ja.
Das schon, aber ich habe einfach gemerkt am Abend, das war so richtig, ich kann es gar nicht sagen. Also Stress wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber kennst du das, wenn man so Tage hat, wo man wirklich viel auf Social Media ist, dann ist man so ein bisschen abgekoppelt.
Ja,
ich kann das gar nicht genau beschreiben.
Doch,
genau,
das ist, ich glaube, emotional stumpf trifft es. Also so dieses, oder taub, weil ich glaube, die Reizüberflutung einfach so krass ist, dass dein Körper runterfährt, um das zu,
Ich habe jetzt auch beschlossen, also ich bin da jetzt auch nicht täglich aktiv, sondern ich mache dann ich teile jetzt auch meine Blogbeiträge und mache dann so ein Wochending und ich habe dann da auch nur freitags, habe so geteilt, was die Woche war.
Ja.
Und es war auch okay.
Ja.
So, mal gucken. Mal gucken, wie es wird, wie lange, aber das zum Thema, weil wir das so oft hier in dem Podcast besprechen, dachte mir, ich erzähle das auch mal, dass ich gerade so meinen kleinen Zeh wieder zurück in das Becken namens Social Media halte. Mm,
reingedippt hier.
Ja, genau. Ja. Und passend zu dem Thema haben wir heute das Thema mitgebracht, passend zu dem Thema, ich bin verändert. Ich bin wieder zurück aus Social Media. Das Thema Veränderungen.
Ja.
Wir haben schon mal in verschiedenen Formen darüber gesprochen, aber ich glaube noch nie so explizit eine Folge darüber dazu gemacht. Aber ich habe das Thema mitgebracht, aus diversen Gründen.
Ja.
Da werde ich auch später noch mehr dazu erzählen.
Achtung, shady Marketing-Move. Bleibt bis zum Ende der Folge dran, um zu erfahren, welche drastische Veränderung im Leben von Steffi Friedl stattgefunden hat.
Weiß nicht, ob bis zum Ende, aber später reden wir darüber. Aber
es war doch nur ein Scherz, um Gottes Willen.
So, die Rate. Man sieht leider nicht, wie lange Menschen den Podcast hören, ob die den komplett hören, oder? Sonst müssen wir gucken, ob das hilft. Nee, auf jeden Fall, Thema Veränderung war mir wichtig, weil es gibt ja Sachen, die muss man verändern, Sachen, die will man verändern, Sachen, die verändern sich und man kriegt es gar nicht so mit und merkt dann irgendwann, huch, ich habe mich verändert, das Business hat sich verändert, mein Privatleben hat sich verändert und ich weiß ja, bei dir hat sich auch viel verändert. Und das letzte Mal, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, war ja auch so dieser Umzug und deswegen dachte ich mir, sei doch mal schön, einfach wieder darüber zu sprechen, wie es dir da so geht, wie es mir da so geht und wie das für uns ist. Ja. Mit Veränderungen umzugehen.
Mm. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, als sicherheitsliebender Mensch, gehe ich mit spontanen Veränderungen nicht so gut um.
Ja.
Aber Veränderungen, die sich so, weißt du, die sich so von hinten durch die Brust ins Auge anschleichen, mag ich nicht. Aber
mit denen man nicht rechnet.
Ja, sag mal, es ist die Adjustment, die Anpassungsperiode, was ein Wort. Ja, also es ist schwieriger, sich auf spontane Veränderungen, für mich ist es schwierig, sich auf spontane Veränderungen einzustellen. Es kostet mehr Kraft, sagen wir mal so. Es ist nicht so, dass ich nicht kann. Meine Therapeutin sagt, das ist der stärkste Move, den ich habe, weitermachen. Und ich mir dann denke so, okay, ja, Resilienz ist mein zweiter Vorname, weiß nicht. Aber an sich, finde ich, habe ich so in der letzten Zeit, den letzten Jahren, Monaten, Wochen, Tagen gedacht, so Veränderung ist ja eigentlich auch was Gutes. Weil Veränderung kann ja auch bedeuten, dass du in einer scheiß Abfuck-Situation hängst. Und wenn sich halt nichts bewegt, dann bleibst du da. Ja. So. Na, und das ist ja,
ja, es gibt ja diesen Spruch, Leben heißt Veränderung.
Der Weg ist das Ziel.
Mit dem, da ist viel Wahres dran.
Ja.
Ich komme damit, also ich weiß noch, früher hatte ich enorme Probleme bei Veränderung. Da fällt mir jetzt dieses Meme ein von dem, von Frauentausch, das bleibt dir alles so, wie es ist.
Halt, stopp! Oh, da muss ich dir gleich was erzählen, das ist so geil. Aber erzähl erst
willst
mal fertig.
Willst du es nehmen?
Es ist eine teeny-tiny kleine Anekdote. Wenn jemand auf der Autobahn in Cuxhagen anhält und auf den Rasthof in Cuxhagen fährt und dann von dort wieder zurück auf die Autobahn, entweder Richtung Kassel oder in die andere Richtung, bitte achtet auf das Stoppschild. Da ist ein Stoppschild an der Ampel und jemand hat sich die Mühe gemacht, einen Sticker zu drucken, wo oben steht Halt und hat das über das Stopp geklebt. Ich liebe es. Ich muss jedes Mal an dieses Meme denken. Ja. Nee, so, das war's schon.
Danke für die lustige Geschichte. Ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Generell Stoppschilder dekorieren, das darf man wahrscheinlich nicht. Oder Straßenschilder, da gibt es auch Künstler, die machen dann irgendwelche Sachen mit dazu. Das finde ich ganz witzig. Nee, aber ich war schon immer jemand, der am Anfang oder in meiner Jugend fand ich das ganz schlimm. Auch so, ich hatte eine Freundin, eine sehr gute, ich habe die immer noch, die sehr gute Freundin, die ist aber mit im Teenageralter weggezogen.
Oh.
Das war für mich so schlimm. Das war für mich ein richtiger Trauerprozess, weil ich die täglich gesehen habe. Und dann habe ich immer, das fing dann so an, ne? Also in meiner Kindheit war das, da waren auch mal Freundinnen weggezogen, aber da war das so dieser krasse Einschnitt, wo ich gemerkt habe, so, boah, das will ich nicht. Ich will nicht, dass sich Dinge verändern. Und das hat bei mir echt ein bisschen gedauert, sowas so zu akzeptieren, wenn Phasen zu Ende gehen. Also ich bin auch jemand, der total euphorisch ist. Ich zum Beispiel, als ich ausgezogen bin, ich war total euphorisch und konnte es gar nicht abwarten. Und ich weiß noch, die Nacht, bevor ich ausgezogen bin, da war ich wie ein kleines Kind meiner Mama auf dem Sofa gehangen, weil ich so richtig dann erstmal verstanden habe, dass da gerade so ein Prozess zu Ende geht. Ja. Und das war für mich dann, wo ich das so begriffen habe, dass das nicht mehr so sein wird wie jetzt, fand ich das ganz schlimm. Und mittlerweile ist es besser, aber, oder ich glaube, irgendwann akzeptiert man das, dass das zum Leben dazugehört. Es wird ja immer mehr, oder? Ich finde, je älter man wird, desto häufiger verändern sich Dinge.
Ja.
Oder auch in der heutigen Gesellschaft. Gerade so in den letzten 1-2 Jahren habe ich das Gefühl, dass da fast täglich irgendwelche Hiobsbotschaften kommen, die irgendwie einen so betreffen.
Ja.
Auch so mit 2020, wo so viel von außen war. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte nichts dagegen manchmal, wenn die Sachen mal so einfach bleiben, wie sie sind.
Ja.
Und sich nicht ständig verändern. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ich hab eine Theorie dazu. Was heißt eine Theorie? Ist ja nicht so, dass ich diesen Gedankenfurz hatte und sonst noch niemand auf der Welt. Aber als du das gerade gesagt hast mit dem, als deine Freundin weggezogen ist und du ausgezogen bist und dann wie so ein Kind bei deiner Mama auf dem Sofa. Ich glaube, Veränderung fällt uns schwerer, wenn wir uns nicht richtig sicher fühlen. Also zumindest ist mein Empfinden, dass die Veränderungen, die mich eiskalt erwischen, die erwischen mich eiskalt in Momenten, in denen ich das Gefühl habe, ich bin mir selber kein Safe Space. Also es geht nicht darum, dass ich in einem Safe Space bin, der für mich gemacht wurde, sondern wie mein Innenleben aussieht, also mein innerer Safe Space. Also wenn ich, wenn mein Akku voll ist und ich in mir Ruhe zen, ja, wenn ich mehr in mir ruhe, dann erwischt es mich, dann ist es zwar immer noch scheiße, aber dann denke ich mir so, dear diary, what the actual fuck, und dann geht's halt weiter. Aber wenn ich am Limit bin oder über mein Limit oder dem Glaubenssatz anheimfalle, dass es für immer jetzt so bleiben wird und es ist jetzt eine Nonstop-Shit-Show ohne Silberstreif am Horizont, ja, dann ist es schlimmer.
Ja, das glaube ich auch. Und neue Dinge, gerade so dieses, der Freundeskreis bricht weg zum Beispiel oder verändert sich.
Ja.
Dass man sich da nicht sicher fühlt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Oder auch so, mit diesem, ich weiß noch, dann kam auch so dieses, dann bin ich alleine in dieser Wohnung und komme ich damit zurecht?
Ja.
Ne? Da fließen ja so viele Themen mit rein. Und die haben mir Angst gemacht.
Ja.
Ja. Und ein Trauerprozess. Für mich hat es immer viel mit Trauer zu tun, weil ein Abschnitt zu Ende geht.
Ja.
Und ich fand es mal ganz spannend. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, wo ich das mal so begriffen habe. Trauer hat nicht immer nur was mit Personen zu tun, sondern man kann aus vielerlei Dinge trauern.
Ja.
Auch wenn Situationen zu Ende gehen oder Konstellationen, das kann auch ein Trauerprozess oder Trauer hervorrufen. Und das war mir früher gar nicht bewusst, weil man hatte dieses Jahr Trauer.
Trauer gleich Tod, ja.
Aber dass man trauern kann, oder damals wusste ich auch nicht, dass ich meiner Freundin, dass es Trauer ist, dass sie nicht mehr da war.
Ja.
Ja, aber physisch war sie nicht mehr da.
Ja.
Wir haben uns auch dann seit dem Zeitpunkt immer nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr gesehen, weil sie relativ weit weg gewohnt hat oder immer noch relativ weit weg wohnt.
Ja.
Und es war klar von, wir sehen uns täglich. Das ist die erste Person, die ich anrufe oder die ich sehe am Tag, ist sie.
Man
weiß es nicht, wie es wird. Und dann am Ende hat sich so rauskristallisiert und nicht aus. Das Schöne ist, wenn wir uns sehen, ist es wie immer. Das ist auch nicht
das
mit jeder
so
Freundschaft
wertvoll.
So. Ja. Aber wir hätten auch nicht gedacht, dass unser Leben uns so einspannt und dass wir so entfernt sind, dass wir uns vielleicht einmal oder zweimal im Jahr sehen.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, ein bisschen vergleichbar, als ich umgezogen bin. Also ich habe ja jetzt über 20 Jahre in Mainz gewohnt. Das ist ja eigentlich mein halbes Leben. So. Ja. Und das ist schon krass. Und ich weiß noch, wie ich meine besten Freunde, als es feststand, dass wir umziehen, angerufen habe. Und es hat sich angefühlt wie Schluss machen. Also es war ganz schräg. Und ich habe mich auch so schlecht gefühlt, denen das zu sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte Angst vor diesen Gesprächen. Weil ich, ne, und dann war es auch irgendwie, na, ich habe dann, na, hab gesagt, lass uns mal, ich weiß noch nicht, ich wollte mich eigentlich noch treffen, dann hat es nicht geklappt, dann mussten wir telefonieren. Und ich habe da am Telefon gesagt, du, ich muss dir was sagen und wir ziehen um. Und dann war so Stille am Telefon und wir haben echt auch ein bisschen geweint, weil wir dann, also ich weiß, die eine Freundin, die war bei uns dann auch nochmal zum Pizzaessen, weil die mag Friedchen auch total gern, weil wir mal, deren Ehe ging so relativ nah nach meiner kaputten. Wir waren dann zusammen im Mädelsurlaub. Also meine Tochter, der Hund und ich, wir waren in Österreich in der Hütte und haben uns gedacht, hier, Arschlecken. Und die war dann bei uns, weil Friedchen die auch gerne mag, zum Pizza essen. Und ich habe das dann gesagt, wir haben echt ein bisschen da gesessen und geweint. Jetzt gemeint, sehen wir uns denn dann noch? Und ich so, ja, ich hoffe doch. Und das war so schräg, weil ich dachte so, oh Gott, ich ziehe hier weg. Ich kenne hier keinen außer meinem Partner. Ich muss neue Leute kennenlernen. Mache ich super gerne, by the way. Nicht, weil so alle Freundschaftsanbandlungen nach der Uni, lustigerweise, gerade auch so Mama-Freundschaften, das ist so schwierig.
Ich finde generell,
Freunde neue Leute, ja.
In unserem Alter ist. Manchmal ergibt sich was so, das sind die besten Sachen, aber wenn man wirklich auf Suche geht, ist das echt schwer.
Ja.
Und vor allem die Akzeptanz ja auch, dass Freundschaften ja auch eine Zeit lang dauern, bis eine Freundschaft sich entwickelt. Und das ist, nicht so einfach.
Ja, und ich habe dann gedacht, ich bin eigentlich raus aus der Nummer. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil an der Uni hast du gesagt, komm, lass mal was trinken gehen. Und dann hat man sich gut verstanden, dann gehst du nochmal was trinken, dann gehst du zusammen feiern und dann bist du halt befreundet. Best so, ne? Best Friends forever. und hier ist halt so, ne, man redet halt, wobei ich muss sagen, die eine Mama-Freundin, die ich jetzt hier kennengelernt habe, der ich die Witze erklären muss. Wir verstehen uns jetzt ein bisschen, also es braucht, glaube ich, einfach. Und das ist halt ungewohnt. Aber Fun Fact, die Angst, die damals eingetroffen ist bei uns allen, dass wir uns nicht mehr sehen, ist eigentlich für die Füße, weil lustigerweise sehen wir uns häufiger als vorher. Weil wir haben ja in Mainz-Wiesbaden wohnst du maximal 20 Minuten auseinander, was dazu geführt hat, dass man halt so in seinem Alltag drin war, dass man einfach nicht drauf geachtet hat, sehen wir uns mal, sehen wir uns nicht. Wir haben viel gewhatsappt, wir haben telefoniert, wir haben abends mal Pizza oder was oder mal am Wochenende mit Kind, aber halt immer nicht so häufig. So, und jetzt ist es so, dass ich, bevor ich zum Umgangswochenende nach Mainz fahre, WhatsApp aktiviere, in dem Sinne, dass ich sage, ich bin in Mainz, wer hat Zeit, wer hat Lust? Und das heißt, ich sehe die häufiger als vorher. Das ist voll schräg.
Schön, ne? Das ist
wenn die Distanz Ängste dann in dem schafft. Moment.
Ja. Aber das weiß man halt vorher nicht. Kann so oder so werden. Ja. Aber ich glaube, das, was du sagst, finde ich total wichtig. So dieses, ich glaube, wenn alles so vor Ort ist, dann ist man so,
man hat es ja immer verfügbar.
Übermorgen, genau. Und es macht es so unverbindlich.
Ja.
Oder dann sagt man schneller mal ab. Und ich glaube, dass das andere, man weiß, die Person ist jetzt nur jetzt da, entweder man hat Zeit oder nicht, das ist schon was anderes. Ne?
Ja, das denke ich auch.
Jetzt wie lange wohnst du jetzt?
Im Juli? Nicht mehr? Im Juli ein Jahr. Es ist krass.
Wenn du jetzt mal so ganz spontan drüber nachdenkst, ist auch witzig. Aber
mein Hirn schon. Okay, let's go. Gib mir.
Was hat sich verändert?
Hat sich verändert?
Weil, also privat oder auch berufstechnisch, was würdest du sagen, wenn du überlegst, die Yvonne vor einem Jahr, fast einem Jahr, was hat sich verändert?
Oh, das ist eine gute Frage. Zwei Sachen. Das erstmal Dinge, die sich verändert haben, die ich ganz schnell sagen kann, ist, die reizärmere Umgebung tut gut. Die Natur tut gut, der Garten tut gut, das Reiten tut gut. Zu sehen, dass mein Kind, wenn auch mit Startschwierigkeiten und länger als vielleicht andere Kinder, Freundschaften knüpft. Fragil, aber immerhin, es bilden sich Freundschaften. Das sind viele, viele positive Veränderungen, von denen ich gehofft habe, dass sie so eintreffen. Das, was sich verändert hat, was auch gut ist, glaube ich, ist, dass ich nicht mehr so schnell, also mir springt nicht mehr so schnell der Draht aus der Mütze, wenn mich Leute anpissen. Es war ein harter Prozess. Das war das, ist stellenweise miterlebt. Das war ein harter Prozess. Aber ich habe ein dickeres Fell bekommen, was ein gut, für mich eine gute Veränderung ist, weil ich mir sicherer bin, dass ich Nein sagen und Grenzen setzen darf, wenn mich Leute blöd behandeln. Und dass es auch gut ist, dass ich das mache, damit die aufhören, mich blöd zu behandeln. Ja. Und dann eben noch eine Veränderung, die ich jetzt angefangen habe. Das heißt, ich, wenn du jetzt sagst, die Yvonne von früher, das, ich kann es gar nicht so genau benennen, weil dadurch, dass ich die letzten Jahre sehr viel gestemmt habe, habe ich mich gar nicht so damit auseinandergesetzt mit mir als Person. Und das mache ich jetzt aber zusammen mit meiner Therapeutin. Also wir besuchen jetzt gerade die kleine Yvonne, die in Friedis Schulalter ist, um mal ein paar Sachen aufzurollen, um zum Beispiel zu gucken, woher kommt das denn, dass ich keine Grenzen setzen kann, dass es mir schwerfällt, Nein zu sagen, dass ich ein Hardcore-People-Pleaser-Labrador bin, stellenweise. Oder ne, dass ich eben so der ganze emotionale Kladderadatsch, den man so hat, der wird gerade aufgerollt. Und das deswegen würde ich die Frage mal nicht ausklammern, aber ich kann sie dir gerade noch nicht so beantworten, weil auch das zu bearbeiten nochmal Veränderung für mich bedeutet, weil ich mich anders wahrnehme oder merke, was angelernte Muster sind, die ich vielleicht auch nicht mehr machen möchte, so, weißt du?
Kann man sagen, dass du einfach noch voll im Prozess bist?
Ich bin noch mittendrin.
Dass viel passiert ist im letzten Jahr und das einfach noch nicht vorbei ist.
Nein, genau, ja, kann
aber
man so sagen.
Ist meistens nie vorbei, dann kommt das nächste, wenn das eine abgeschlossen ist. Aber spannend. Ja. Hast du das Gefühl, kannst du an eine Sache, oder weißt du eine Sache, die du jetzt neu für dich integriert hast in einem neuen Wohnort, die du beibehalten konntest?
Also da ich ja in Mainz gefühlt kein Sozialleben hatte, bedingt durch die Pandemie, das Homeoffice und das Alleinerziehendsein, nee, aber da ist nichts. Weil ich habe ja wirklich mich mit Freunden getroffen, wenn es die Zeit zugelassen hat. Das klingt sehr traurig und das ist es eigentlich auch. Aber so ein Hobby für mich alleine hatte ich nicht, weil ich eben die Kindbetreuung entsprechend nicht hatte. Hinter mir, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich glaube nicht, steht ja mein E-Bass. Ich hatte mir ja vorgenommen, E-Bass zu lernen. Das habe ich nicht beibehalten. Der steht da und fängt Staub. Leider. Was ich aber merke, wenn ich mit dem Kind bei der Reittherapie bin, ist, dass mir das sehr fehlt und dass ich versuchen möchte, ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, das für mich zu machen. Also ich glaube, ich möchte wieder reiten, weil ich bin als Kind geritten. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt und ich wusste das nicht mehr, bis wir angefangen haben, die kleine Yvonne zu besuchen. Fun Fact. Also man kann sehr viel wegdrücken und kompartmentalisieren. Wenn man im Überlebensmodus ist, in dem ich mich ja immer noch befinde, sagen wir mal ganz ehrlich, das hört auch nicht auf, zumindest nicht so lange, bis das Kind irgendwie volljährig oder 14 ist und mitbestimmen kann. Also wenn du Fürsprecher bist für dein Kind und in einer hochstrittigen Sorgerechtssituation steckst, bist du, glaube ich, gefühlt nonstop im Überlebensmodus. Also aber ich hoffe, dass ich neue Dinge finde, die hier möglich sind.
Ja. Aber das klingt doch auch gut, dass es so anfängt, festzustellen, oh, das würde ich gerne mal wieder machen. Hä, das habe ich doch mal gerne gemacht. Das kenne ich von mir auch. Ich weiß jetzt gerade spontan nicht, bei welchen Dingen, aber ich hatte auch manche Sachen total verdrängt, was ich gerne gemacht habe. Oder ja, das war auf einmal einfach weg.
Ja.
Ja, das ist total verrückt, wenn man so funktioniert, sage ich mal.
Richtig. Ja, im Funktionieren geht ganz viel verloren. Das ist ein bisschen gruselig, wenn man denkt, so, das bedeutet ja, dass man seine Persönlichkeit unterdrückt, damit alles zusammengehalten wird, wenn man es mal auf einen Nenner bringt. Aber allein die Tatsache, dass ich jetzt wieder anfange zu lesen, und es sind nicht Businessbücher, sondern auch mal ein Roman, dass ich mit Christian angefangen habe, Krimis zu gucken, ist schön. Ich habe, es ist nicht fertig, aber es geht nicht ums Fertigwerden. Ich habe angefangen, eine Mütze zu stricken für Friedchen. Die ist dann nächstes Jahr fertig. Aber allein die Tatsache, dass ich Kapazität habe, etwas Kreatives zu machen, was nicht Arbeit ist, ist ein gutes Zeichen. Und ich glaube, ich bin voll in einer Situation, wo ich einfach auf gute Zeichen warte.
Mhm. Voll, also ich, bei mir war das ja ähnlich mit dem Vollzeitgründung während dieser Pandemie.
Diese Pandemie.
Voll die komischen Verhaltensweisen dadurch antrainiert, weil ja nichts möglich war und super ungesunde Strukturen aufgebaut. Mhm. Und natürlich, jede, die schon mal ein Unternehmen gegründet hat und es aufgebaut hat, weiß, die ersten Jahre, die sind nicht leicht. Man gibt viel Zeit rein. Aber ich glaube, plus zusätzlich diese Situation, dass es ja gar keine andere Ablenkung mehr gab. Mhm. Alle Hobbys, die meisten Hobbys gingen ja nicht mehr. Ich war früher ja auch im Yoga und so, das konnte ich nicht mehr machen. Und dann war der Fokus einfach nur auf dieses Unternehmen aufbauen.
Ja.
Und bei mir war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich da eine Veränderung brauche. Und das ist so ein Veränderungsprozess, den ich bei mir bemerke und den ich liebe, den ich manchmal noch nicht so richtig greifen kann, ist, dass ich ja dann, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, gar nicht so zählen.
Wir rechnen
ja, vor,
jetzt nicht.
Ich glaube, vor 3 Jahren ist es jetzt schon her, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe so Überarbeitungserscheinungen, die ich kenne. Ich hatte das schon mal und dann habe ich mir eine, das habe ich ja hier auch schon erzählt, eine Business Coach gesucht, die darauf ausgelegt ist, gerade Selbstständige, wie sagt man, Selbstmanagement zu unterstützen. Was verrückt war, weil ich immer dachte, ja, aber ey, wenn jemand organisiert ist, bin ich das. Also, das war so das eine Ding, aber auf ihrer Website standen so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ja, kann ich mich wieder, Und da habe ich ihr einfach spontan geschrieben und wollte mit ihr das machen und habe es auch mit ihr gemacht und die hat mir so ein bisschen aufgeräumt und Glaubenssätze aufgedeckt, die mich dazu gebracht haben, dass ich nur noch gearbeitet habe. Dieser Glaubenssatz, der größte war, sobald ich nichts tue, bricht alles zusammen.
Ja.
Und das war der hartnäckigste, längst anhaltende und der lauteste Glaubenssatz. Dieses, wenn du mal Pause machst, wenn du mal nicht das Gefühl hast, du musst jetzt was Neues da reinbuttern, bricht alles zusammen.
Ja.
Leute kündigen, gehen, du bist morgen unter der Brücke. So. Und es hat jetzt bestimmt 1,5 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe. Und mein großes Ziel war, ich möchte weniger arbeiten für das gleiche Geld.
Ja.
Das war mein großes Ziel. Und das habe ich erreicht. Das habe ich dann 1,5 Jahre später durch neue Strukturen, durch neue Prozesse, durch neue Angebote.
Ja.
Durch Pausen einplanen, Fokus auf Privatleben etc. pp. Erreicht. Aber da war es nämlich auch so, dass wir einmal den Punkt hatten mit diesem Dinge, die ich gerne tue, wo ich auch gedacht habe, boah, mir fällt das so schwer, weil das alles, manche Sachen, das weiß ich, das, ob du es auch kennst, so diese Vor-Corona-Jahre sind teilweise so ein bisschen in einer kleinen Wolke. Und dann habe ich gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Alltag davor war. Ich weiß gar nicht, was ich da gerne getan habe. Und das kann auch dauern, bis das wieder kommt. Man soll sich da am Anfang auch nicht unter Druck setzen, das alles privat versuchen zu kompensieren, aber feste Pausen einzuplanen, wo man mal nicht produktiv ist, kein Businessbuch liest und irgendwas anderes Schönes tut. Und wenn es nur im Bett liegen ist und auf die Wand starren ist, ist es ja manchmal auch gut.
Ja.
Ja, und es hat bestimmt 1,5 Jahre gedauert, bis ich so richtig das mal gemerkt habe, dass du oder ich, dass ich ja früher Feierabend machen kann, mehr Zeit habe, morgens nicht direkt um 7 an den Computer rennen muss und eigentlich genau das, was ich wollte, geschafft habe.
Ja.
Viel weniger Stress dadurch und ich kann es nur manchmal noch nicht glauben, weil ich immer noch passiert es mir, dass ich denke, also irgendwas vergisst du doch gerade. Du musst doch noch irgendwas machen, was dir gerade unten durchrutscht.
Ja.
Und ja, ich fühle mich da nicht mehr so getrieben. Aber ich habe auch irgendwie, ich fühle mich auch nicht mehr von meinem Umsatz getrieben. Das war nämlich auch so ein Thema, dass das so mit reinfiel. Am Anfang wollte ich halt jedes Jahr natürlich, oh, dass mein Umsatz auch steigt. Man hört es ja auch
sonst
so.
Sonst ist man nicht erfolgreich, wenn man nicht die Aufwärtskurve hat, die ewige.
Und auch mal zu für mich zu verstehen, dass ja. das nicht meine Art von Erfolg ist, sondern dass dieser Erfolg nur das ist, was ich projiziert habe, weil ich das bei anderen gesehen habe.
Ja.
Aber mir sind diese ruhigeren Tage und dass ich mhm. Es war viel wichtiger. Ich bin dann, mein Umsatz ist dadurch nicht gestiegen, aber ich habe einfach mehr Zeit.
Ja, und es hat ja gereicht. Also es geht ja, ja. wirklich darum, du musst ja nicht, es gibt ja diese Studie, die gilt für Festangestellte, dass ab 60.000 stabiler mhm. Umsatz, das nicht bedeutet, nee, dass man bei mehr
Einnahmen, oder?
Einnahmen, genau, dass man ab 60.000 Einnahmen, dass das die Glücksgrenze ist.
Ja.
Ja? Und ich habe vor kurzem einen spannenden, weil du ja sagst, Prozesse umstellen und so weiter. Wir hatten doch sogar, kurz bevor der Umzug überhaupt spannend wurde, habe ich doch schon mal gesagt, ich passe meine Prozesse an.
Ja.
Hätte ich mal gewartet, ne? ja, ist so, weil ich passe die gerade schon wieder an. Ja, aber ne, ich habe ja mit Kita-Zeit, wenn sie denn mal offen hatte und das Kind mal nicht krank war, hatte ich ja immer so meine verlässlichen 6-7 Stunden am Tag zum Arbeiten. So,
ja.
Jetzt habe ich 3,5 bis 4, wenn es hochkommt. Mhm. Und du bist ja nicht zu 100% nonstop produktiv. Das heißt, manchmal ja. habe ich Anlaufschwierigkeiten. Und die Prozesse, die ich jetzt zusammen mit dem Relaunch erstellt habe, und ich habe es wirklich, mir fällt das schwer, meine Zeit, ich glaube, weil ich jahrelang in dieser Planungsunsicherheit war, jetzt nicht, weil ich nicht planen kann, sondern weil mir das Leben halt immer wieder mhm. gesagt hat, nö, also mein Leben ist wie Ray. So, weißt du, ich sag, wir gehen da vorne hin und Ray sagt, nee, da hinten ist geiles Gras und bevor ich es weiß, werde ich an der Leine einmal quer über den Platz gezerrt, so, ja.
ja.
Und stehe dann da hinten, obwohl ich eigentlich nach da vorne wollte und muss klarkommen. Ja. Und ich glaube, durch diesen Modus, dass keine meiner Pläne verlässlich sind, was am Anfang sehr frustrierend war, was auch jetzt rückblickend betrachtet, ein guter Veränderungsprozess ist, weil es mich nicht mehr frustriert, sondern ich nehme es an und mache damit weiter, was ich habe, mhm. Ist, dass ich jetzt versuche, die Zeit, die ich jetzt habe, so zu planen, dass sie reicht.
Mhm.
Also wesentlich weniger arbeiten bei gleichem bis / mehr Geld. Tatsächlich. Mhm. Und ich habe es vielleicht für alle, denen es auch schwerfällt, weil ich glaube nicht, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der Planungsunsicherheit empfindet.
Glaube ich nicht.
Ja, ich habe die Maschine gefragt. Ich habe der Maschine gesagt, ich kann 4 Tage die Woche arbeiten. Die
Maschine?
ChatGPT. So. Ich wollte jetzt nicht. Ich habe die Maschine gefragt.
Ich habe so eine. Ich musste, woran ich denken musste,
nee.
An diese Döner-Ding. Der kennt sich die Maschine. Er sagt ja nicht, die Maschine arbeitet. Ist vor dem Chef da. Die schneidet Dönerschweiß frei. Da gibt's
ja, der Computer sagt nicht, nein.
Weil ich gestern, da war nämlich so Thema Memes, da,
ja.
Da okay. kam der wieder. Und da habe ich gerade an den gedacht. Aber,
die Maschine. Okay. Nee, also ich habe einfach, ich habe
Der Gerät, sagt er.
Der Gerät. Ja, ich hab der Gerät gefragt.
Ja.
Ist nicht schlimm. Ist alles gut. Ich habe einfach der Gerät gefragt. Und einfach nur, um eine Basis zu haben oder um zu gucken, ob mein Hirn irgendwo falsch abbiegt. Ja.
Ja.
Und habe gesagt, hör zu, ich möchte an 4 Tagen in der Woche arbeiten, weil ich jetzt auch einen Tag haben möchte, an dem ich nicht arbeite.
Ja.
Was wahrscheinlich auch der Tag ist, wo wir einmal quer durch die Weltgeschichte fahren, um überhaupt zur Reittherapie hinzukommen, weil es fast eine Stunde von hier.
Ach echt? Ich dachte, das wäre gegenüber.
Nee, das ist ja nicht mehr gegenüber.
Ah.
Der Verein gegenüber hat ja, da waren ja die Gruppe, also da nur ganz kurz, weil jetzt alle denken, die hat doch gesagt, genau über die Straße.
Ja.
Die Gruppe, die übrig geblieben ist, zusammen mit Friedchen, waren alles Teenager. Und Teil dieses therapeutischen Konzepts ist es, dass du deine Sorgen, die du hast, in einer Gesprächsrunde teilst.
Mhm.
Dadurch, dass das stellenweise Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten sind oder seelischen Krankheiten wie Essstörungen, suizidale Gedanken, Missbrauch im Familien- und Freundeskreis, war das eine Gesprächsrunde, die für Friedchen nicht so gut war, weil sie halt da sitzt und sich das eben anhören muss und ich dann eben gedacht habe, okay, sie versteht das nicht und sie kann auch nicht sitzen bleiben. Und dann haben wir halt gesagt, wir brechen das hier ab, weil stellenweise die Gesprächsrunden so ausgeufert sind, dass die gar nicht zu den Tieren gegangen sind. Und dann sitzt Friedi halt da und wartet und will und kann nicht.
Und das ist jetzt dort anders?
Das ist dort anders. Das ist jetzt keine Gruppe mehr, sondern einzeln.
Okay.
Das heißt, die Therapeutin ist nur für Friedi da und Friedi hat ein festes Pferd. Und die haben sich ausgesucht so. Also das ist schon cool. Aber wir fahren halt 45 Kilometer, das sind so circa 50 Minuten Autofahrt. Und ich habe aber gedacht, gut, wenn das eben der Tag ist, wo ich sowieso die ganze Zeit durch die Weltgeschichte eier, dann mache ich vormittags irgendwas Schönes für mich. Das heißt, ich habe demigriert gesagt, dazu, ich habe 4 Tage die Woche, ich kann jeden Tag 4 Stunden arbeiten, mach mal 3,5 draus, falls da irgendwie ein Call ist oder ein Erstgespräch und so weiter. Das ist das sind die Projektpakete, die ich habe. Diese Arbeitsschritte sind in diesen Projektpaketen enthalten. Bitte mach mir eine realistische Zeitplanung, wie lange ich dafür brauche. Und das, was ich vorher, und das war ganz spannend zu sehen, was ich vorher, weil ich habe ja vorher auch meine Zeit getrackt für Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind, kann ich jedem empfehlen, Zeit tracken, damit man ein Gespür dafür bekommt, wie lange man braucht.
Ja, mache ich auch immer.
Ja.
Bei allem. Auch, also nicht nur Kundenprojekte, sondern meine Sachen. Dann sieht man auch. Weil ich fand das immer spannend, dass ich manchmal, gerade wenn ich, wo ich noch viel mehr Social Media gemacht habe, hatte ich immer das Gefühl, ich habe nichts gemacht.
Ja.
Aber ich mache ja was. Und wenn ich das aber track und mir wirklich dann anschaue, wird es so, okay.
Du, das Freebie, was ich aufgesetzt habe, so ein Branding-Check, schamlose Werbung, da habe ich mal ausgerechnet, wo es um das Thema Content-Strategie geht. Also wie vermarkte ich denn? Und dann ist halt so die Empfehlung, das wirklich mal zu tracken und auszurechnen. Und ich habe das mal durchgespielt, wenn du sagst, ich habe einen Blog, einen Newsletter und Instagram. Wo ja die meisten schon den Fehler machen, sagen, ja, Blog und Newsletter ist ja kein Social-Media-Kanal. Ich kann ja noch locker LinkedIn dazu nehmen und vielleicht noch TikTok, so, weißt du? Und habe dann halt mal ausgerechnet, wie lange dauert es denn, wenn ich 2 Blogbeiträge im Monat schreibe? Wie lange dauert es, dass ich 15 Instagram-Beiträge mache, wovon vielleicht 8 Videos sind? Mit Schnitt, mit Drehbuch, mit Aufnehmen, mit hier und da. Und hast du nicht gesehen? Und ich bin bei 35 Stunden im Monat gelandet. Das ist fast eine Vollzeitstelle. Ja, also das ist fast,
ne? Eine Vollzeitwoche.
Vollzeitwoche, ja, genau, eine Vollzeitwoche.
So. Schön wär's, wenn es fast eine Vollzeitstelle wäre.
Ja, weißt du, jetzt wollte ich mal super, super klug klingen und direkt wieder verkackt.
Ja, sorry. Da habe ich nur gedacht, immer stimmt an deiner Rechnung nicht.
Ja, ja. Dipp meine imaginäre Hundenase ruhig in die Scheiße, die ich da gemacht habe. Alles gut.
aber das war bei mir nämlich auch so.
Ja.
Und dass ich dann gar nicht richtig vorher verstanden hatte, du hast aber 3 Stunden damit beschäftigt, irgendwas zu schneiden oder so.
Ja.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ja. Und ich bin halt bei einer Zeitplanung gelandet, die mir das Gefühl gibt, dass ich nicht mehr in einem zeitlichen Mangel bin. Weil dieses Gefühl ist so ekelhaft. Wenn du Projekte bearbeitest und dir den Arsch abarbeitest in der Zeit, die du verfügbar hast und am Ende des Tages da stehst und denkst, faule Sau, hast du nichts geschafft. So. Und das stimmt ja gar nicht. Aber es ist einfach die verfügbare Zeit. Und die verfügbare Zeit für mich heißt ja auch, natürlich könnte ich noch weiterarbeiten, wenn das Kind aus der Schule kommt. Aber das würde für das Kind bedeuten, dass ich sie nonstop vom Fernseher parke. Und das sehe ich dann auch nicht ein. Ich möchte mit ihr auf den Spielplatz gehen, mal ein Eis essen gehen, ein Playdate machen, wo ich natürlich versuche, mich zurückzuziehen und mich an den Rechner zu setzen, aber dann nach 5 Minuten kommt, Mama, kannst du jetzt was zu essen machen? Weißt du, so.
Das ist auch immer die Waagschale, oder? Ich denke, natürlich kommt das auch mal vor. Oder gerade wenn Phasen sind, wo einfach viel auf dem Tisch liegt.
Ja.
Aber das Gefühl, das nicht immer machen zu müssen, ich glaube, das ist ja auch das Wertvolle.
Ja, und ich freue mich jetzt auf das erste Projekt, das ich mit dieser Zeitplanung abwickeln kann. Ich habe es noch nicht. Also
falls jemand eine oder Website braucht.
Ja,
call
nein, also
Yvonne.
Ich bin jetzt, ich entere. Ich entere jetzt bald meine erste Hardcore-Akquisephase. Also ich habe ja immer ein bisschen akquiriert, aber ich werde so hart akquirieren, wie ich noch nie in meinem Leben zuvor akquiriert habe. Ja, und ich freue mich wirklich auf das erste Projekt, das ich nach dieser Planung abwickeln kann, um auch mal das Gefühl zu haben, dass ein Plan aufgeht. Es klingt blöd, aber ich weiß, ich bin resilient, wenn Pläne nicht aufgehen. Ich möchte aber trotzdem mal dieses Gefühl haben, ich bin fertig, innerhalb der Zeit, ohne Nachtschicht, ohne ich hole mir einen Subdienstleister dazu, ohne wir müssen die Deadline schieben. Das Einzige, was ich halt nicht kalkulieren kann, ist, wenn es bei Kundenseite länger dauert, aber meine Güte.
Ja.
Ja.
Das klingt gut.
Ja.
Das klingt nach einem Prozess. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, die Maschine sowas zu fragen. Aber
mir hat Sicherheit gegeben, tatsächlich. Also nicht, weil ich mich nicht getraut habe, das selber zu planen, sondern weil ich in der letzten Zeit halt immer durch dieses russisch Roulette, das Virenroulette aus Kita und Schule, ja, immer das Gefühl hatte, so, ich mache einen Plan und dann sitzt mein Kind hinter mir auf dem Sofa
und du,
und ich dann schon so vor meinem geistigen Auge, okay, die Deadline schiebt sich jetzt so, tück, tück, tück. Weißt du, ich habe dann so einen imaginären Kalender gehabt, wo die Boxen dann so, so der Rotz läuft aus der Nase und je länger der Rotzfaden wird, desto weiter schiebt sich die Box.
Hi, Yvonne, nicht so bildlich, bitte.
Entschuldigung.
Ja, das, oh Gott, das verstehe ich. Und ich glaube auch, dass man selber ja auch oft blinde Flecken hat. Mhm. Und wenn dann einfach mal jemand von außen, ja, einfach mal so einen Vorschlag macht, dann kommt man vielleicht auf Sachen, die man selber gar nicht so,
ja,
gedacht hätte.
Ja.
Ne? Ja, was ich noch gerade, als du so erzählt hattest, im Kopf hatte, mhm, war, dass ich auch unbedingt eine Phase brauchte, wo sich mal nichts verändert hat. Mhm. Und die hatte ich im letzten Jahr,
okay,
wo ich nichts wirklich großartig Neues, na, das stimmt nicht unbedingt, aber ich hatte nicht das Gefühl, okay, du musst jetzt da irgendwie neue Prozesse oder das, mhm, neu, also so große neue Themen waren gar nicht. Da gab es immer so einen Ausreißer, dass ich dann gedacht habe, da musst du dieses Freebie machen oder so. Ja, was passiert, habe ich ja auch schon hier erzählt.
Ja.
Aber vom Großen und Ganzen war das einfach mal ein Jahr, was so durchlief, mhm, berufstechnisch, was auch gut tut, weil mich auch gestresst hat, dass ich in den ersten Jahren immer das Gefühl hatte, es ist noch nicht alles aufgebaut, mhm, oder das Gefühl, was niemals weggehen wird, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man hat ein neues Branding, dann zieht man es bis zum letzten Dokument durch und dann könnte man bei dem ersten Dokument schon wieder anfangen und könnte wieder was anpassen. Also meine Dokumente passe ich auch andauernd an und irgendwie war mein naives Ich so, früher dachte ich, ja, irgendwann ist mal alles einfach fertig. Und im letzten Jahr habe ich richtig gemerkt, dass es einfach weniger war, weniger gut, neue Strukturen, mhm, weniger, und das tut halt auch voll gut, weil, ja, das tut dem Hirn auch mal gut, dass es einfach auch mal sein kann in der, ja, Selbstständigkeit. Was natürlich die Konsequenz ist, dass man, ne, nicht, ich hätte vielleicht stärker wachsen können oder sonst was, mhm, aber mir war es wesentlich wichtiger, mein Frieden, und das finde ich auch wichtig, weil ich glaube, viele Selbstständige, die kommen gar nicht so sehr in diese Phase, wo sie auch einfach mal alles laufen lassen.
Ja.
Will ich jetzt mal steile These aufstellen, weil das natürlich immer wichtig ist, Sachen neu zu etablieren, neu zu integrieren, ja, Sachen zu verändern. Aber es kann auch einfach anstrengend sein.
Ich glaube, es kommt auf den Typ Mensch an. Ich habe, ja, glaube ich, mal, mhm, von einer Bekannten erzählt, wir waren mal befreundet. Das ging dann auseinander, jetzt nicht im Bösen, aber es ging einfach auseinander. Es hat sich so verlaufen im Sande. Und ich habe sie als einen Menschen erlebt, die immer dann, wenn dieser Dopamin-Kick des Neuen abgeflacht, ja, ist, dass sie sich dann was Neues gesucht hat. Also das war so ein...
Das kenne ich auch. Also, naja, ne, nicht in der Form, aber es gibt manche, die ändern ja ständig in der Selbstständigkeit ihr Berufsfeld.
Ja, genau.
Das ist bei mir nicht so, aber ich kenne das in der Form, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, du musst mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein neues Produkt oder irgendwie sowas machen.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, weil du ja auch gesagt hast, also ich denke, mein Hirn denkt immer noch spontan nach über die Frage, die du mir vor 20 Minuten gestellt hast.
Mit der Yvonne, die frühere, ja, Yvonne von der jetzigen unterscheidet.
Ja, weil, ja, ich habe ja in der letzten Zeit auch bedingt durch Umzug viel privaten Scheiß Projekte gehabt, die nicht so glücklich verlaufen sind. Ne? Mhm. Und das ist für mich ganz schwierig, weil ich eine sehr gute Bilanz bisher hatte von zufriedenen, mhm, Menschen. Mhm. Und das erste Mal in meinem Leben mit unzufriedenen Menschen konfrontiert war.
Ja.
Aber das auch eine Unzufriedenheit war, die jetzt zum Teil Eigenverantwortung an nicht gehaltenen Deadlines, Verfügbarkeit, Krankphasen, Umzug, was auch immer gelegen hat. Zum anderen aber auch an einer Unzufriedenheit, die bei denen woanders war, wo ich nichts mit zu tun hatte. Also ein anderes Thema, was ich gar nicht bedienen kann.
Ja.
Und ich habe mich dann gefragt, basierend darauf, weil ich ja immer dachte, ich habe schon ein ganz klares Bild davon, mit wem will ich arbeiten und mit wem nicht.
Ja.
Und dann hatten wir auch im Coworking im Webdesign Women's Club, sagte eine, ich war immer so nett, ich habe immer versucht, denen entgegenzukommen und zu helfen. Und ich habe in dem Moment, hat es mich so, weißt du, das ist wie wenn jemand neben mir steht und mir so richtig eine zimmert. Weißt du, das ist auch eine richtige...
Den Spiegel einmal schön vorgehalten.
Nee, den Spiegel nicht vorhalten, den Spiegel einmal quer durchs Gesicht ziehen. Ja, also richtig krass, weil ich dachte mir, ja, genau das, also kannst du nicht noch bitte? Und bei mir ist gerade dies und das. Und ich dachte so... Ja, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn es mal schwierig ist und mal hart, ja, dann mache ich das. Aber ich mache es auf meine eigenen Kosten. Ich habe es bisher immer zu meinem eigenen Nachteil ja gesagt. Und das ist eine Veränderung, die kommt jetzt, also das wird auch ein Prozess, ist jetzt nicht so, dass ich sage, lege ich jetzt ab, ja.
Aber ich glaube, es waren wichtige Erkenntnisse.
Weil ich immer gedacht habe, warum sind Projekte, wo ich eigentlich den Menschen entgegenkomme und zum Beispiel von meinem gewohnten Prozess abweiche. Bestes Beispiel, eine Kundin sagte, sie braucht mehr Bedenkzeit in bestimmten Situationen und sie möchte den Prozess bitte so gestalten, dass es für sie passt. Finde den Fehler. Wenn es Zeitreisen gäbe, würde ich gerne, während ich im Erstgespräch sitze, mit so einer Elefantenbetäubungspistole, kurz bevor ich sage, ja klar, können wir gerne so machen, lass es uns ausprobieren. Ja, ich würde es so gerne.
Würde so gerne mich selber.
Oh ja, so ja. Von beiden sie so antackeln und wegschmeißen. Genau. Nein.
Ja,
und das ist eine Erkenntnis gewesen, weil ich bisher immer dachte, wo ist dieser Baustein? Es ist ja nicht nur die Zeit, es ist nicht nur, weil es sind ja auch Projekte, die in derselben verfügbaren Zeit nicht scheiße laufen. Also, was ist der gemeinsame Nenner? Und ich glaube, der gemeinsame Nenner. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine Verantwortung dafür, wenn der Deadline nicht passt. Also, ne, wenn der Deadline platzt, habe ich auch Verantwortung, das will ich damit nicht sagen. Aber der gemeinsame Nenner, den ich bisher nicht gesehen habe, war dieses, den Menschen einen Gefallen tun wollen auf eigene Kosten. Alter Verwalter. Warte, ich gehe mal in meinen
Grad
Regenbogen rein. So.
Kommt hier, ja.
Ja, ich habe so einen, für alle, die, ihr seht es ja nicht, aber ich habe einen Sonnensticker an meinem Dachfenster und ich werde gerade mit Regenbogenlicht beschienen. Ist der Puzzlestein, der noch gefehlt hat zu meinem Erkenntnisprozess, dass ich ab jetzt sage, ich habe diesen Prozess, das ist ein erprobter Prozess, friss oder stirb. Wenn du nicht willst, ist das, also so nett, natürlich netter formuliert, ich glaube, Gott, müsste ich mal sagen, yo, friss oder stirb. Aber das war eine Veränderung, die hat lange gedauert und ich denke mir so, ich bin jetzt im 6. Jahr. Im 6. Jahr meiner Selbstständigkeit. Und ich frage mich dann immer, hätte dieser Erkenntnisgroschen nicht früher fallen sollen? Und denke mir momentan einfach nur so, ich bin froh, dass er überhaupt gefallen ist.
Vor allen Dingen wird er auf eine andere Art schon mal gefallen worden sein. Also ich habe meiner Erfahrung nach, sind es ja immer ähnliche Themen, die aufeinander einzahlen.
Ja.
Und dann denkt man manchmal, hey, ich dachte, das hätte ich schon längst durch und da wäre ich schon längst weiter. Aber das ist immer eine Ebene tiefer, finde ich.
Es sucht dich so lange heim, bis du es verstanden hast.
Tiefer und dann denkst du, ja, okay. Und was ich so cool finde und ich hoffe, ich denke, da geht es auch so, ist, wenn man dann mal so eine Erkenntnis hatte, also wie als ob im Hirn sowas platzt, dass das so eine Energie freisetzt, dass man das Gefühl hat, so, halt, stopp, das sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Diese Energie und das Stopp jetzt, als ob man sich gerade so wenn man hängt
zurück
so einem
mehr.
Treibsand. Und dumpelt in diesem Projekt vor sich hin und die Energie, die ist weg. Und dann auf einmal, wenn diese Erkenntnis kommt, dann kämpft man sich da raus und sagt, stopp, jetzt muss ich was ändern. Und das ist so wertvoll. Natürlich ist es ätzend und kacke und es hat bestimmt super viel Energie, Kosten, graue Haare und sonst was gekostet. Aber das passiert dir so nicht mehr.
Ja.
Dann halt auf einer anderen Ebene.
Bitte nicht!
Nee, wahrscheinlich
aber
schon.
Toll, danke. Jinx es mal, ey. Aber ich habe dieses Gefühl, was du beschreibst, ist so dieses, der Groschen fällt, der fällt hart. Man holt sich eine blutige Nase und denkt so, und ab jetzt kein Zurück mehr.
Ja.
Wie war vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, genau. Das Traurige ist ja manchmal, das hatten wir auch in diesem Austausch darüber, dass wenn man sowas beschließt, so Veränderungen beschließt, dass das meistens bei uns in der Dienstleistung einfach, der Effekt ist halt später.
Ja.
Und das war bei mir damals ja auch so. Ich hatte was beschlossen, ich muss was verändern. Das war im Herbst vor 3 Jahren. Und ich habe es erst ein Jahr später dann richtig gemerkt. Weil natürlich, ich hatte das beschlossen, aber ich steckte in den Prozessen, ich steckte in den Projekten. Ich war überarbeitet, ich hatte noch viel zu tun. Dann habe ich die Community parallel aufgebaut. Und es war alles viel zu viel. Und ich musste überhaupt erst mal an den Punkt kommen.
Ja.
Und dann war so dieses, das ist total fies, dass wir immer zeitlich verzögert dann erst merken, wenn wir Dinge verändert haben.
Mhm. Frage dazu. Hast du Projekte abgebrochen in diesem Zeitraum? Oder hast du durchgezogen?
Oh Gott, da muss ich mal drüber nachdenken. Bei mir waren ja sehr viele offene Sachen. Habe ich was abgebrochen? Ich habe auf jeden Fall was zeitlich verschoben, wo ich eine Grenze gesetzt habe, weil da auch was war, wo Sachen nicht gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, so, aber jetzt kann ich es nicht machen.
Mhm.
Ich wollte ein Projekt abgeben auch, habe auch ganz offen mit den Kundinnen gesprochen, habe gesagt, ich kann das gerade nicht und ich würde es gerne abgeben. Das Problem war, dass ich niemanden als Ersatz gefunden hatte. Dann hatten wir eine kurze Pause gemacht und ich habe es dann fertig gemacht.
Mhm.
Aber ich überlege gerade, ob ich was, ich glaube sogar nicht. Aber ich ist ein bisschen schwammig. Also könnte sein, dass noch was abgebrochen war, dass ich was abgebrochen hatte. Also ich habe ein paar Sachen verschoben und wollte ein Projekt auf jeden Fall abbrechen.
Ja.
Ja. Aber habe dann den Rest durchgezogen.
Ja. Nee, weil ich habe, ich habe tatsächlich jetzt Projekte abgebrochen, was aber auch Projekte waren, die, ich sag mal, es gibt so einen Spruch, ungefähr paraphrasiert, nicht 1:1, aber dass eben, dass man merkt, wenn man Grenzen setzt, ne, und Gegenwind bekommt, das ist meistens Gegenwind von Leuten, die davon profitiert haben, dass du keine Grenze gesetzt hast vorher. Und diese Projekte habe ich abgebrochen.
Und ich habe diese Projekte, also ganz kurz noch, ich habe angefangen, Grenzen zu setzen. Doch ein Projekt habe ich abgebrochen. Doch ein Projekt habe ich definitiv abgebrochen. Doch ein Projekt habe ich ganz krasse Grenzen setzen müssen.
Ja.
Wo es nämlich auch so war, dass die Person, da war so dieses, ich brauche mehr Zeit, ich brauche noch einen Entwurf. Und ich so, ja klar, nimm dir das. Und dann wurde mir das negativ zurückgespielt.
Ja.
Und da hatten wir dann ein Telefonat und da musste ich sagen, hey du, das müssen wir jetzt so und so fertig machen.
Mhm.
Und ein Projekt, das ging auch zu Ende. Da hat auch einfach das nicht mehr gepasst.
Ja.
Ich war nicht mehr die Person, mit der hatte ich schon mal zusammengearbeitet und ich war nicht mehr diese Person. Ich habe ganz andere Vorstellungen, im Sinne von, wie will ich arbeiten, habe ihr das auch kommuniziert und die kam damit überhaupt nicht klar, weil sie vorher davon profitiert hatte, dass ich keine Grenzen gesetzt hatte. Das kam nämlich auch in dem Zeitraum.
Ja. Wie ist es bei dir, das war eine Grundsatzfrage, weil das ist was mich gerade umtreibt, wahrscheinlich auch bedingt durch den Relaunch. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Menschen nicht zufriedenstellen kann, also ich fühle mich, privat wie beruflich, immer verantwortlich für die Gefühlswelt meines Gegenübers. Also ich übernehme Verantwortung dafür, ob sich Menschen gut oder schlecht fühlen. Als Dienstleisterin hast du vielleicht eher nochmal den Punkt, ja, stimmt, weil zufriedene Kunden und so. Aber wenn man eben an einem Punkt ist, wo man merkt, es passt nicht mehr, die Chemie stimmt nicht mehr, es ist nicht mehr auf Augenhöhe, die Werte haben sich verändert, das Projekt läuft aus dem Ruder, es wird zu viel verlangt für das, was vereinbart war, solche Sachen, habe ich immer die Angst, dass mir das irgendwie nochmal nach das Genick bricht. Und dann so tendiere ich dazu oder habe ich in der Vergangenheit dazu tendiert, das lieber irgendwie fertig zu machen, in der Hoffnung, dass dann zum Beispiel nicht sowas ist, wie, was weiß ich, üble Nachrede oder dass der Ruf irgendwie geschädigt wird. Und Leute dann, ich denke immer so, die reden dann über mich untereinander so.
Mhm.
Und dann bucht mich keiner mehr, weil alle denken, ich arbeite total scheiße.
Mhm.
Weißt du, die Angst.
Ob ich das auch habe?
Ja, ob du das auch hast.
Nee. Also,
okay. Geil. Erzähl
es
mir,
gibt
wie
ja verschiedene. es gibt ja verschiedene. Also, ich habe das auf eine andere Art.
Mhm.
Kann ich auch gleich mal erzählen, weil ich glaube, davon ist man nicht befreit.
Mhm.
Ich habe eher die Erfahrung gemacht, ich habe einfach positive Erfahrungen damit gemacht, Grenzen zu setzen.
Mhm.
Natürlich ist es im Verlauf nicht nicht so einfach in einem laufenden Prozess. Es ist immer leichter, wenn man im Vorfeld Grenzen setzt. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich zu mir stehe in solchen Situationen, was mir wichtiger wurde. Weil ich nicht kontrollieren kann, wie jemand über mich spricht. Und die Leute können ja auch scheiße reden oder schlecht reden oder irgendwas doof finden, obwohl ich so nett und lieb und alles mache. Das ist so das. Ich habe ja keinerlei Kontrolle darüber.
Ich finde es spannend, dass du diesen Gedanken nicht hast, ne? Dass du, weil ich, ne, das war für mich immer so das größte Druckmittel. Also ich hatte ja auch, also eins von diesen Projekten war dann auch am Ende so, ja, und dann gehe ich los und erzähle allen, wie scheiße du arbeitest.
Ich so, also mir hat das auch, sowas hat mir noch nie jemand gesagt. Also deswegen, ich rede mal drüber, wenn Extremfall. Mir mal sowas sagt, wie ich dann reagiere. aber das sind so tausend andere Themen, die da mit reinschwingen, wenn jemand so einen Satz sagt.
Ja.
Deswegen, aber so, ich habe einfach gemerkt, wenn es mir nicht gut geht, dann läuft halt gar nichts. Ja. Ich bin meine wichtigste Ressource. Ja. Und irgendwann kam so dieser Switch und dann kam auch so dieser starke Drang, Grenzen zu setzen, weil es sonst nicht anders geht. Also es war wirklich so aus der Not heraus, ich muss das jetzt machen, ich komme da nicht mehr durch. Und vor allen Dingen, wenn ich nicht anfange, im laufenden Projekt Dinge klar zu kommunizieren und Grenzen zu ziehen, ich kann nicht immer warten, bis das Projekt fertig ist. Das geht nicht. Das ist, am Anfang habe ich das auch gemacht, weil ich bin eine konfliktscheue Person gewesen. Das ist auch nicht mehr ganz so. Aber das ist ja in der Selbstständigkeit, wirst du ja mit allen Schatten konfrontiert, 10-mal mehr als sonst. Und da habe ich einfach gemerkt, ich bin die Einzige, die darunter leidet. Und das geht nicht.
Ja.
Und da war wie du, wie dieser Moment mit diesem, nee, stopp, nicht mehr auf meine Kosten.
Ja.
Und ich habe, für mich ist ganz klar, ich bin eine nette Person. Ich glaube, ich war auch nie irgendwie böse zu jemandem, auch wenn ich Grenzen setze.
Ja.
Aber ich kann ja nicht kontrollieren, wie die hinter meinem Rücken spricht.
Nee, das nicht.
Auch wenn jemand danach, ich habe ja auch schon mal erlebt, dass jemand mit mir gearbeitet hat und später mit jemand anders gearbeitet hat, da dachte ich immer, oh Gott, die fand es kacke wie mit mir. Warum arbeitet jetzt nicht mehr mit mir und mit jemand anderem?
Ja.
Das ist nämlich das, was ich vorhin meinte. Und das Zweite war, ganz am Anfang, wenn Frauen Webdesign Wim gekündigt haben, habe ich sofort, ich habe das scheiße gemacht. Ich habe, die haben das nicht bekommen, was sie bei mir wollten. Und ich bin schuld. Da habe ich die Schuld mir aufgeladen.
Ja.
Und das war auch voll der Prozess, dass ich das nicht mehr gemacht habe.
Ja, das ist zum Beispiel was, wo ich mir denke, das bockt mich weniger. Als,
ja,
so eine,
genau
als so ein Psycho-Experiment gefühlt, wo dann jemand, ne, weil angenommen, die Rollen wären vertauscht. Ich hätte jetzt jemanden gehabt, mit dem ich schon mal gearbeitet habe und wieder arbeite und dieser Mensch übergeht sämtliche meiner Grenzen, was die Kommunikation betrifft und ich breche das ab. Ich hätte mich eingeschissen, weil ich denke, dass genau diese Person, wenn die halt, ich denke mir, wenn die eben schon so, also ich sag mal so, wenn ich jemanden im Erstgespräch habe, der schlecht über einen anderen Dienstleister spricht, das ist für mich schon der Red Flag Nummer eins. Genau, weil dann denke ich so, wenn du so über jemand anderen sprichst, wirst du wahrscheinlich auch irgendwas finden, wo du über mich so sprichst. Ja, und egal wie ein Projekt...
Wird wahrscheinlich auch so sein.
Vermutlich.
So oder so.
Vermutlich. Nichtsdestotrotz schüchtert es einen schon ein, wahrscheinlich aber auch, wenn man... Ich weiß nicht, ob es mir so extrem krass gehen würde, wenn ich den Relaunch nicht gehabt hätte mit der neuen Produktpalette und so weiter. Weißt du, das weiß ich nicht. Oder wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich muss jetzt nicht akquirieren für neue Aufträge. Ne? Also wenn diese Gefühle auch nicht da wären, ob es mich dann so krass betroffen hätte. Aber ich habe schon irgendwie Sorge, dass der Ruf irgendwie geschädigt wird. Ich weiß nicht, warum.
Was muss denn da alles in Bewegung gesetzt werden, dass es sich in ganz ganz deutschsprachigen Raum rumspricht,
extra,
dass
extra die Yvonne read all about it. Yvonne
und
setzt
dann
Grenzen.
kommt auch der Spruch: Betroffene Hunde, die bellen, beißen nicht. Das heißt, bestimmt wird die mal dem einen oder anderen vielleicht sagen: Oh nee, mit der habe ich gearbeitet, das passt gar nicht gut. Aber solche Leute sind generell meistens überall so und die haben dann auch so einen Dunstkreis an Menschen, mit denen willst du gar nicht arbeiten.
Gut,
von daher, sowas ist ja echt auch beruhigend. Die sieben sich dann ja selber aus.
Geil, stimmt.
Ja,
so habe ich es noch nie betrachtet. Nee, ich finde es spannend, das, weil... Ne,
das ist das, was du nicht aufhalten kannst. Das ist wie, das haben auch viele Gründer, Gründerinnen dieses Angst vor schlechter Rezension. Im Prinzip ist es ja das.
Ja.
Und das kannst du nicht aufhalten, aber das muss auch erstmal passieren.
Mhm.
Und da muss viel passieren, weil wir halt in einem 1:1 Dienstleistungsverhältnis sind. Da ist immer noch mal was anderes.
Ja.
Und das ist was, was du nicht kontrollieren kannst. Deswegen kannst du das echt loslassen. Und ich denke mir immer, auch ich habe da ja auch so eine Beispielkundin, wo einfach nicht gut funktioniert hat. Die hat nämlich auch schlecht über mich geredet, das weiß ich auch.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, wo die mich empfiehlt, da will ich gar nicht hin. Oder wo die mich empfohlen hätte. Das ist, ne, das ist ja meistens so Menschen, die ziehen dann ähnliche Menschen an. Mhm. Und wenn dann jemand Wert auf ihre Meinung legt und so, bitte. Aber du weißt nie, wie dein Ruf hintenrum ist. Oder das kannst du nicht aufhalten. Und meistens kriegst es ja auch gar nicht mit.
Ja.
So. Ich glaube, wir haben immer so diese Perspektive, weil wenn wir das von anderen mitkriegen, keine Ahnung, wenn irgendein Star oder irgendein Restaurant irgendwie was den schlechten Ruf
so
hat.
Aber zerrissen wird, ne?
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Ebene.
Ja.
Ich glaube, deswegen. Ja.
Ja, ich habe mich nur so auch auf dem Selbstfindungstrip in Anführungszeichen immer gefragt, warum rührt mich das so an? Wenn Leute sagen, du arbeitest nicht gut oder du arbeitest nicht so, dass es mir gefällt. Es geht ja nicht darum, dass ich nicht gut arbeite.
Werte ist.
Wie würdest du den Wert bezeichnen?
Dieses Thema, dass du...
Meinst du Qualität?
Du weißt ja, also eigentlich weißt du es, dass du gute Arbeit leistest. Du weißt, dass du auch einen hohen Anspruch an Qualität und deine Prozesse hast. Und wenn genau das kritisiert wird und das sich so hart trifft, dann haben die dich ja genau in dem Kern, was dir mega wichtig ist und was dann irgendeinem Wert von dir entspricht, Qualität abzuliefern, keine Ahnung, dass das dann getroffen wird. Das ist meine Laienpsychologie, würde das jetzt sagen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und deswegen nervt dich das, weil es genau das ist, wo du eigentlich andersrum dafür stehst. Und genau das wurde dir ja angekreidet.
Ja, und der innere
Uwe kriegt dann
hart. Und deswegen
kannst du das gar nicht schlucken.
Imposter-Uwe kommt dann und sagt, ich hab's dir ja gesagt. Ja, spannend.
Das ist wie bei mir mit meiner Zuverlässigkeit.
Ja.
Wenn dann jemand zu mir sagt, also ich hatte auch schon mal in einem Kundenprojekt, das war ein Missverständnis und dann am Ende war irgendwie so ein Fehler, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber ich wusste genau, dass ich die Schuld war.
Ja.
Aber natürlich, dass die das gedacht haben,
ja,
dass ich etwas nicht rechtzeitig gemacht oder nicht kontrolliert hätte und so. Das hat voll meine Zuverlässigkeit getroffen, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt irgendwie beweisen, dass das gar nicht so war.
Ja.
Weil das halt für mich einfach super wichtig ist.
Ja.
Ja.
Ja,
jetzt sind wir schon doch mehr am Ende, als ich eigentlich dachte.
Ja.
Aber ich wollte ja noch erzählen, warum ich dieses Thema mitgebracht habe.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Denn bei uns im Podcast wird sich was verändern.
Ja.
Denn wir machen eine Pause.
Ja.
Ab sofort sogar. Ja. Weil wir uns mega zerstritten. Nein, Quatsch.
Steffi! Oh Gott, ich hab den Hund geweckt.
Sorry, das war Spaß. Ich wollte so ein bisschen Drama hier aufbauen.
Ja.
Wie bei Tic-Tac-Toe, weil wir eigentlich nur noch über unsere Anwälte miteinander reden.
Dich. Ja.
Nein, weil bei mir ganz viel Veränderung bevorsteht. Denn ganz bald zieht jemand hier in diesen Haushalt ein.
Der keine Katze ist.
Der keine Katze ist. Und
die Katze ist gerade durchs Bild gelaufen, deswegen musste ich das sagen.
Und das bringt viel Veränderung, die ich schon lange merke. Und deswegen machen wir eine Pause, denn ich bekomme Nachwuchs.
Wir machen also eine Babypause. Und ich heule schon wieder schön.
Ja.
Oh, wir kriegen einen Podcast. Ach,
du bist so süß. Wir kriegen einen Podcast.
Es ist so krass. Vor allem, ich habe ja immer Angst, ich verschwätze mich. Ich dachte so, ich weiß das jetzt schon so lange. Tut mir leid für alle, die zuhören, aber ich weiß das schon sehr lange.
Ja.
Gott, Jesus. Und ich habe damals schon geheult, als es mir gesagt hat, ich bin immer pro Baby, ich finde Babys toll. Ich will zwar kein eigenes mehr, mir reicht eins, aber ich finde es immer toll, wenn liebe Menschen Babys kriegen, weil das heißt, dass potenziell mehr liebe Menschen in die Welt kommen, weil die vernünftig großgezogen werden, so unabhängig davon. Aber Ja, wir kriegen ja, also wir kriegen ein Podcast-Baby, Leute. Ich bin beteiligt. Ja. Nein, bin ich natürlich nicht. Aber wir machen eine Babypause.
Wir machen eine Babypause. Und generell ist bei mir in meinem Leben einfach, seitdem das alles real ist oder wurde, super viel Veränderung. Es verändert sich täglich was und ich weiß, dass es noch viel mehr wird. Und dass ich da auch echt Respekt davor habe, weil zum Beispiel das Thema Zuverlässigkeit, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, das ist für mich ein wichtiger Wert. Und ich jongliere gerade mit Bällen, die ich noch gar nicht wissen, wo ich noch gar nicht weiß, wie die Bälle aussehen, wo die hin müssen, wie ich das machen soll. Ich hatte schon immer Respekt davor, vor Müttern, die selbstständig sind. Und ich habe auch Respekt vor dieser Zeit, die jetzt kommt. Und ja, deswegen, mein Leben ist gerade Veränderung, schon seit ein paar Monaten. Es ist, dauert auch nicht mehr lange. Ich habe es auch sehr spät erst erzählt. Das ist das Gute an einem an unserer Art, wie wir unser Unternehmen führen, dass es eigentlich auch fast keiner mitkriegt, weil man immer nur bis zum
Zoom-Ausschnitt geht, bis zur Brust,
bis zur Brust ist. Und was dann sich darunter befindet, merkt man gar nicht. Aber ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt, vor dem ich auch ziemlich viel Respekt habe. Mhm. Und was mir auch bewusst wurde mit dem Thema Veränderung, alles, was ich gemacht habe davor, in dieser schwierigen Phase, wo ich so Dinge umgestellt habe, die ziehen halt auch da, die zielen dazu ein? Darauf wie sagt ab. Man? Die zahlen da ein.
Oder zielen ich, darauf ab.
Oder zielen darauf ab. dass ich jetzt auch gerade in der Situation bin, wo das auch so funktioniert hat. Ich meine, in den ersten Monaten habe ich so gut wie nicht arbeiten können, weil es mir nicht gut ging. Oh. Und dann merkt man ja auch, wie das ist in der Selbstständigkeit. Mhm. Wo du keine, wie heißt es, Berufsverbot hast.
Ja, ja.
Kein Beschäftigungsverbot. Mhm. Und du trotzdem arbeitest bis zum Ende. Und das merke ich jetzt auch. Ich bin ja in so einem Kurs, in so einem Geburtsvorbereitungskurs, wo ich einzig Selbstständige bin. Und alle anderen, die sind schon zu Hause und im Beschäftigungsverbot und ich nicht. Mhm. Und da merkt man erst so diese ganzen Themen, was das eigentlich bedeutet. Ja. Ne?
Deswegen dann verhängen wir jetzt Monate auch ein Podcast-Verbot.
Und deswegen, ich merke, ich bin einfach mit dem Kopf schon voll in einer anderen Phase. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen so oder so. Und dass wir jetzt die Pause machen. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie lange.
Ja.
Das heißt, am besten, wenn ihr weiter hören möchtet, dann abonniert ihr diesen Kanal, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn wieder eine Folge kommt.
Ja.
Weil,
ich lieb's, dass du das gerissen hast. Ey, wir wissen nicht, wann wir wiederkommen, aber abonnier mal.
Wenn man die Glocke abonniert, kriegt man ja das auch stimmt. Eine Nachricht, wenn eine neue Folge ist.
Ja, wir haben ja auch kurz drüber philosophiert, ob ich mir irgendwie Gäste einlade. Aber Steffi, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist nicht dasselbe ohne dich. Ich glaube, ich würde jeden Gast irgendwie ein bisschen hassen und immer sagen, du bist nicht Steffi. Hassen nicht, aber ich mag nicht ohne dich. Breaking Web, das sind du und ich. Ja. Und ich warte auf dich und den Lücken.
Ich warte auf dich. Und das fällt mir auch total schwer jetzt. Auch was so die denn? Sachen, ne? Dieses, jetzt machen wir da eine Pause. Ja. Und
aber weißt du, worauf ich mich freue? Mama-Schnack im Podcast.
Ja. Oder wenn sie jetzt die Hälfte denken, oh, bitte nicht.
Nee, warum? Es ist doch, guck mal, wir haben doch auch viele Frauen, die auch Mamas sind. Also ich weiß ja, dass Leute unseren Podcast hören, ich weiß, ne, aber die auch Mamas sind. Und ich glaube, wenn wir nicht die ganze Zeit irgendwie sagen, das funktioniert nicht und das funktioniert, ne, sondern zu sagen, hey, guck mal, wir reißen das so. Ja,
ich glaube, es bleibt nicht aus. Es wird irgendwie mein Leben verändern und da sein. Und
der Podcast verändert sich auch. Und wenn dann halt Leute denken, oh, scheiß Mama-Content, dann, wie hast du so schön gesagt, sieben die sich selber aus.
Stimmt, wir können es nicht kontrollieren, wie sie es finden. Das stimmt. Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt, alter Schwede, was da alles für Sachen sind, gerade in der Selbstständigkeit oder auch jetzt das Ganze vorzubereiten. Mhm. Wie ist es mit den Prozessen, mit dem Elterngeld, mit dem Mutterschutz, mit dem Blub? Und gemerkt habe, oh okay, das ist bei der Selbstständigkeit, das ist ja, die fallen irgendwie unters Raster. Oder wenn du die Beratungsstelle anrufst, sagen die, ja, aber oh, das ist selbstständig, weil wissen sie jetzt nicht genau.
Muss ich erst mal nachgucken. Mhm.
Oder denk, okay, also das ist so krass, noch mal mehr.
Ja.
Krass, wie die Selbstständigen da unterm Radar laufen.
Ja.
Und deswegen, also es war mir, ich habe mir schon fast gedacht, aber so die ganzen Sachen jetzt zu erleben oder immer noch zu erleben, ich stecke ja mittendrin noch, das sind einfach irgendwie unglaublich und man merkt halt, dass selbstständige Frauen in der Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, ob sie überhaupt nicht existieren sollen oder es wird einfach nicht gefördert oder nicht bedacht, oft vergessen.
Ja, ich glaube, es wird nicht gefördert, weil das Verständnis für die Herausforderungen nicht da ist.
Ja.
Durch diejenigen, die es entscheiden, die meistens nicht Mutter sind. Sagen wir es mal neutral und nett formuliert. Ja. Ich will jetzt hier nicht Männerbashing betreiben, aber die meisten, die es entscheiden, sind halt leider Dudes. So blöd gesagt. Und die haben kein Verständnis dafür.
Ja. Umso wichtiger, dass Frauen an diverse Tische gehören.
Ja.
Das ist mir in der letzten Zeit auch sehr bewusst geworden. Oder das war mir schon bewusst, aber ich merke jetzt auf anderer Ebene einfach Themen, die mir vorher, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass sie mich dann emotional berühren. Ich merke auch politische Themen, die nehme ich viel mehr mit als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr.
Ja.
Ja, das ändert sich. Das ist krass. Und es wird wahrscheinlich noch mehr.
Ja, ich glaube tatsächlich, vielleicht auch um das so ein bisschen, weil du sagst, du hattest das alles nicht so auf dem Schirm und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, du fühlst dich schlecht dafür, dass du es nicht auf dem Schirm hattest, wie es selbstständigen Frauen geht oder so. Ne? Also, oder Müttern.
Ja.
Und ich glaube, das ist nichts, was man mit Absicht macht, weil zum Beispiel, bevor Friedi in die Diagnostik gerutscht ist, weil ich dachte, Autismus, ja, nein. Wir sind ja in der Diagnostik, seit sie 3 ist, sie wird jetzt 8 nächstes Jahr. Also der Zeitrahmen ist schon lang. Bis ich ein Kind mit medizinischem Mehrbedarf hatte, war mir nicht bewusst, wie asozial das deutsche System zu Kindern mit Behinderung ist.
Ja.
Man kann es nicht anders sagen als so.
Auch eigentlich, ne?
Richtig.
Es ist das schon, man kann, auch wenn man sich mit Themen auseinandersetzt.
Ja.
Und ich unterstelle dir auch mal, dass du ein recht offener Mensch bist oder schon immer warst.
Ja.
Merkt man trotzdem, wenn die Gefühle dann mit dabei sind und merkt, hey, da geht es gerade jetzt um meine eigene Tochter in deinem Fall. Und das am eigenen Leib zu spüren, ist dann doch noch mal was anderes.
Ja.
Ne?
Und tatsächlich auch es wird ja immer propagiert, wir sind so inklusiv, wir haben eine inklusive Gesellschaft und wir grenzen nicht aus und die Realität ist eine komplett andere.
Ja, das ist.
Und das war so erschreckend, weil ich dachte, ich bin ein offener, toleranter Mensch und wir leben ja in einer sehr guten Gesellschaft
mit einem
sehr guten medizinischen.
Leider.
Ja, ist eine Bubble. Ja. Und dann die Erfahrung zu machen, ist genau andersrum, ist eigentlich nicht so, ist schon hart. Aber ich glaube, das ist eben nicht Böswilligkeit zu sagen, ich mache die Augen zu davor, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, sondern ganz oft setzt man sich mit Themen intensiv auseinander, wenn man betroffen ist. Und ansonsten nicht so.
Das stimmt.
Und das ist aber auch ganz
oder
normal.
Oder halt auf einer Ebene, die man nicht nachempfinden kann. Ist einfach so, ne?
Ja.
Also ich, Punkt, bereue ich zu sagen. Ja.
Jetzt wollen wir nicht so eine Gesellschaftsbashing-Mollnote. Wir freuen uns aufs Podcast-Baby. Ein
was
kleines
genau,
mehr Design-Baby.
Ich freue mich auch auf das, auf die kommende Zeit.
Ja.
Das wird ein aufregendes, oder war schon ein aufregendes Jahr und es wird auch so weitergehen. Und jetzt bin ich froh, dass ich es auch mal so geteilt habe, was so abgeht.
Ja. Und wir wollen natürlich den Podcast weitermachen, aber im Fokus steht, dass du erstmal Mama bist, Mama wirst und Mama sein genießen kannst.
Ja. Und ich kann ja schon mal spoilern, dass ich als selbstständige Person kein Jahr Elternzeit lebe. Den lasse ich mal fallen. Das heißt, wir kommen.
Ja.
Dann irgendwann schleichen wir uns wieder zurück und dann freuen wir uns, alle, die noch zuhören, oder auf alle Neue, die dann zuhören.
Ja.
Und alle weiteren Themen, die wir hier besprechen werden und alle weiteren Gäste, die wir hier einladen.
Ja.
Schön, das war doch jetzt ein schöner Abschluss.
Ja.
Fällt mir auch ein bisschen schwer, weil
jetzt es zieht gerade in der Brust so ein bisschen.
Weil wir jetzt, im August werden es 3 Jahre, ne?
Im August werden es 3 Jahre, ja.
Sicher? Dass es nicht 2 sind?
Nein, wir können es an unseren animierten Hühnern zählen.
Das heißt, das nächste Mal kommen wir mit 3 animierten Hühnern zurück. Ja. Falls ihr jetzt nicht wisst, was wir reden, das ist...
Guckt euch mal ein Reel an.
Genau, auf unserem Podcast-Account bei Instagram, breakingweb.podcast, da teilen wir öfter mal schöne Reels und da sind immer diese Hühner.
Am Ende.
Und wir kommen mit 3 Hühnern zurück.
Genau, Plastik.
Ja.
Wir kommen mit 3 Hühnern zurück, mit 3 Hühnern und einem Baby. Ich packe meinen Koffer und nehme mit.
3 Hühner und ein Baby.
Und ein autistisches Kind.
Ja, was sind wir für eine Gurkentruppe hier?
Die beste Gurkentruppe.
Ja, dann danke bis hierhin. Ja. Oh, natürlich, das fühlt sich wie so ein kleiner Mini-Abschied an, aber es ist kein Abschied.
Nein,
ist nur,
ich meine, wir sehen uns ja, aber die Leute hören uns nicht mehr. Das ist der einzige Unterschied. Wir hören uns ja noch.
Aber hört euch einfach ältere Folgen an. Wir haben ganz
ihr habt 2,5 Jahre zum Durchhören.
Ja.
Gefühlt.
Schön.
Ja.
Ja, dann.
Ja. Auf bald.
Auf bald. Wie sagt man? Ach, mir fällt der Spruch nicht ein. Jetzt wollte ich einen schönen, weisen Spruch zum Schluss hier raushauen und verkackt es gerade.
Welcome to Mom Brain.
Ja, es ist nur ein Goodbye for now. So.
Ja, es ist nur ein Goodbye for now.
Ja. Bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.